Hömmer Fußball, der Fums-Podcast für NRW.
Herzlich willkommen zu Folge 6 von Hömmer Fußball, der Fums-Podcast für NRW. Und vielleicht wundert ihr euch, heute ist ein bisschen was anders, ne?
Ja, genau. Es wird ein bisschen andere Version geben, denn der Christian, der Schiffi, der ist leider krank und kann leider heute nicht aufzeichnen. Für euch zur Info, wir zeichnen das Ganze am Dienstag auf, also vor den Champions League Spielen, weil am Donnerstag, wo wir es normalerweise aufzeichnen, ist Alte Weiber im Rheinland und da werden wir nicht in der Lage sein, das aufzuzeichnen. Haben wir uns gesagt, wir machen das lieber am Dienstag.
Ihr merkt es an meiner Laune als BVB-Fan, die ist noch sehr stabil.
Ja, tatsächlich. Vor allen Dingen ja auch am Wochenende wirklich mal eine gute Leistung gesehen.
Das stimmt, da war ich noch mit dem angesprochenen Schiffi im Westfalenstadion. 4:0, da sind wir direkt eigentlich bei dem ersten Team, das geht hier zack zack, gegen Eintracht Frankfurt. Ein sehr überzeugender Sieg, ganz starke Leistung meiner Dortmunder.
Warst du mal zufrieden, ja?
Da war ich wirklich zufrieden und auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also da können wir auch gleich mal etwas vorwegnehmen. Wir werden heute mal ein bisschen die Zuschauerpost, die wir so in letzter Zeit bekommen haben, ein paar ausgewählte Nachrichten verlesen. Und gerade vor ein paar Minuten hat uns noch einer der Hörer geschrieben, dass er hoffen würde, dass wir nach dem Champions League Spiel aufzeichnen, weil es dann einen emotionalen Ausbruch von mir geben würde, wahrscheinlich, weil er natürlich schon davon ausgeht, dass Dortmund zu Hause gegen Paris sich vermutlich etwas schwer tun wird. Dem Gefallen kann ich ihm leider nicht tun. Hinter mir liegt nur ein Dortmund-Sieg, 4:0, ein überzeugender. Da muss er sich gedulden, wahrscheinlich in Folge 7.
Könnte es dann wieder soweit sein.
Ja, und der BVB spielt ja jetzt am 23. Spieltag, der jetzt ja vor der Tür steht.
Bei eurem Lieblingsgegner.
Da könnte ich mich direkt schon wieder aufregen. Beim Lieblingsgegner Werder Bremen. Letztes Jahr im Pokal gegen Werder rausgeflogen. Quasi die Meisterschaft verhunzt. Dieses Jahr auch im Pokal rausgeflogen. Also die Bilanz ist hervorragend.
Warum liegen die euch nicht? Hast du eine Erklärung dafür?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich mich so ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet habe. Es ist ja auch interessant, dass ja natürlich auch die Mannschaft von Werder Bremen, die letztes Jahr Borussia Dortmund so große Schwierigkeiten gemacht hat, jetzt eine ganz andere ist in dieser Saison. Also wenn du mal überlegst, letztes Jahr in der letzten Saison war noch Max Kruse dabei.
Allein der schon ist ein ganz, ganz großer Faktor, ja.
Und die Form der Bremer war da ja natürlich auch eine komplett andere. Jetzt aktuell ist Bremen auf Platz 17. Schon das Hinspiel übrigens war sehr, sehr schwierig für den BVB. Habe ich zusammengeguckt mit dem Fums-Chef, unserem Chef quasi, mit Kurt Sauer, der Werder-Fan ist. In Dortmund haben wir uns das angeguckt. Und da habe ich den schönen...
Und du arbeitest immer noch da.
Und da habe ich den schönen Satz gesagt, da saßen wir nebeneinander, da habe ich gesagt, wie bescheuert ist das eigentlich, dass man, wenn man Fan von den unterschiedlichen Mannschaften ist, zusammen zu einem Fußballspiel geht, weil eigentlich hat immer einer schlechte Laune. Ja. Denn das ist ja eigentlich wirklich so, ne? Wenn du dann da nebeneinander sitzt, mir ist das an dem Tag so ein bisschen aufgefallen. Also keiner von uns hatte jetzt richtig schlechte Laune, weil wir hatten einen schönen Ausflug zusammen. Wir sehen uns nicht so oft und das war echt cool, muss ich schon sagen. Und wir saßen auch relativ bequem. Vielen Dank nochmal an EA. Wir saßen auch in einer Loge. Ich saß vorher noch nie Hallöchen. In einer Loge, ja. Da wurden wir eingeladen, das war echt cool. Und ja, am Anfang stand es dann 0-0, da hatte ich schlechte Laune, weil ich dachte, ach, was gucken die wieder da vor sich hin. Dann hat Dortmund geführt, dann hatte er schlechte Laune, dann ging das so hin und her, dann sah es danach aus, als würde Dortmund gewinnen und dann haben sie noch das 2-2 kassiert, dann hätte ich wieder schlechte Laune. Was für ein bescheutes Erlebnis.
Meinst du, kann man sich eigentlich sparen, ja, da zu so einem Spiel zu gehen, wenn beide jeweils für die andere Mannschaft halten? Ja, kann ich nachvollziehen. Vor allen Dingen, man kann den anderen noch so sehr mögen, man kriegt trotzdem irgendwie so schlechte Laune, wenn der andere sich dann freut über ein Tor gegen deine Lieblingsmannschaft. Ja. Ne? Also da muss man dann schon sehr mit sich kämpfen, dass man nicht irgendeine patzige Antwort gibt halt. Ne? Kann ich nachvollziehen.
Ja, das könnt ihr Hummies könnt das mit Sicherheit auch nachvollziehen. Ja, und um auf die Frage zurückzukommen, warum der BVB sich da schwer tut, vielleicht weil Werder es in der Normalform drauf hat, mitzuspielen, also relativ offensiven Fußball zu spielen. Das liegt Dortmund eigentlich immer gut, hat man auch gegen Frankfurt wieder gesehen, gegen eine Mannschaft, die den Ball auch laufen lassen kann, die spielstark ist, die offensiv stark ist. Macht Dortmund dann das, was Dortmund eigentlich stark macht, nämlich dieses gute Umschalten, dieses unglaubliche Tempo über einen Jadon Sancho, aber auch über Rafael Guerrero in dieser Saison, der sehr, sehr gut spielt. Ja, und dann hat Werder aber auch, und das liegt Dortmund immer, dann hat Werder es aber auch irgendwie drauf, sich in Phasen des Spiels, das hat man zum Beispiel in dem Pokalspiel gesehen, als sie dann vorne lagen, haben sie sich total eingeigelt und sehr, sehr defensiv gespielt.
Also
und
sehr viel Tempoverschleppung auch, ne?
Genau, und genau das ist immer das, was Dortmund ganz, ganz große Probleme bereitet, weil mir hat das mal jemand ganz anschaulich erklärt, wenn du eine Mannschaft bist, die sehr schnell ist, spielst du in die Tiefe. Ja, du spielst lange Bälle, ich meine, dir muss ich das nicht erklären, aber nochmal für diejenigen, die vielleicht nicht so mega tief in der Materie sind. Und wenn du dann aber zum Beispiel eine Mannschaft bist wie Bayern München, spielst du in die Breite, denn du hast ganz viel Ballbesitz und irgendwann findest du die Lücke und dann klingelt es halt. Und Lucien Favre lässt den BVB ganz oft so spielen, als wäre Borussia Dortmund Bayern München, ja, mit viel Ballbesitz, dann wie beim Handball sozusagen, ne, bauen sich dann vor dem gegnerischen Tor auf. Und das geht dann nur gut, wenn du eine ganz stabile Defensive hast. Weil wenn dann der Umschaltmoment vom Gegner kommt, weil irgendwann verlierst du logischerweise mal den Ball, da muss halt da sein. Und das können die Bayern halt deutlich besser als Borussia Dortmund. Und da hat Dortmund ja sich öfter mal eingefangen. Und Dortmund scheint Werder in, sowohl in den beiden Pokalspielen, in den Pokalspielen in den letzten beiden Saisons, auch als auch in der Liga irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen. Kann ja, ich auch nicht verstehen.
Nee, das darf aber wirklich gar kein Argument sein. Ne?
Du bist aber es war in allen Spielen so, wirklich.
Ja, glaube ich dir sogar. Ist aber nicht nachzuvollziehen, ne? Weil du bist letztes Jahr schon gegen die rausgeflogen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel, weil normalerweise würde man sagen, okay, Dortmund jetzt mit einem 4-0-Sieg im Rücken, kommen sehr gestärkt hin. Bremen hat die nächste Pleite kassiert. Die haben noch kein eigenes Saisontor geschossen in der Rückrunde, sondern krass, immer nur, ne? Eigentore sozusagen vom Gegner. Also normalerweise sagt man, klares Ding, wenn es eben nicht Bremen gegen Dortmund wäre. Ne? Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt und werde mich jetzt nicht zu einem Tipp hinreißen lassen, weil unsere Tipps der letzten Wochen, die konntest du alle in die Tonne treten. Wirklich, alle in die Tonne. Doch, pass auf, ich sag 2-0 Bremen. Nein, das ist nicht ernst gemeint. Also ich halte mich da komplett, ich halte mich
gut
da komplett
für mich,
zurück.
Weil wahrscheinlich wird das nicht stimmen und dann werde ich in Folge 7 vielleicht doch einigermaßen stabile Laune haben. Aber
schauen
da liegt ja, wie gesagt, ihr kennt das Ergebnis schon, aber wir eben noch nicht, auch noch dieses Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain dazwischen. Da bin ich auch mal super gespannt gegen Thomas Tuchel.
So schaut's aus. Und ich sag mal, ein ähnliches Duell mit NRW-Beteiligung, wo die Rollen ja vielleicht sogar noch klarer verteilt sind. Ne, die haben wir am Freitagabend. Nämlich da müssen die Paderborner nach München fahren. Also wenn die Münchner ähnlich aus der Kabine kommen wie gegen Köln,
ja.
Dann wird's aber bitter für Paderborn. Wobei ich immer noch sage, ich habe wirklich allergrößten Respekt vor der Art und Weise, wie Paderborn Fußball spielt und dass sie es so durchziehen. Ja, aber ob es reichen wird am Ende, ich glaube, es wird knapp nicht klappen. Was schade ist, also das sage ich als Fortuna, ich meine, man muss natürlich sagen, wir als Fortuna hoffen natürlich, dass die nicht es schaffen, aber man muss halt großen Respekt davor haben, auf welche Art und Weise sie es versuchen wollen zu schaffen.
Ja, und das Problem gegen Köln war zum Beispiel wieder, also aus Sicht des ersten FC Köln, da war dann auch zu wenig Mut. Ne? Natürlich, wenn du dann so früh das 0-1 durch Robert Lewandowski kassierst, ja, das ist natürlich dann wirklich, wirklich schwierig. Aber in der zweiten Halbzeit hat man es ja gesehen. Die Kölner können es eigentlich. Die haben Bayern wirklich da vor Probleme gestellt. Klar hätten sie, also Manuel Neuer hat danach gesagt, es hätte auch zweistellig werden können.
Ja. Er hat halt gesagt, es hat ihn geärgert, dass man in der ersten Hälfte nach diesem 3-0 nicht so weitergespielt hat, dass man nicht einfach weitergemacht hat, weil, also da hättest du dann auch mit einem, und das jetzt nicht übertrieben, mit einem 6-0, 7-0 in die Halbzeitpause schon gehen können, wenn du da so weiterspielst, wie du es ja in den ersten 12, 15 Minuten getan hast.
Ne? Ja, aber der FC hätte auch locker 3 Tore schießen können.
Ja.
Also was die für Chance, Anthony Modest alleine, 2 Dinger da so liegen lassen, echt Wahnsinn.
Das zeigt aber auch, dass die Bayern in diesem Jahr anfälliger sind, als sie es in den letzten Jahren waren. Weil
absolut,
das wäre in den letzten Jahren nicht passiert, dass so ein Spiel, das kann er dann tatsächlich auch sogar nochmal kippen. Und lass ihn mal den Modest die beiden Dinger machen. Dann steht es auf einmal 3-4.
Und dann kommt das Stadion, dann kommt die Stimmung.
So, ne? Und das wäre den Bayern in den letzten Jahren nicht passiert. Also von daher.
Und wie, also da nochmal eingehakt mit Borussia Dortmund. Und wie dämlich ist Dortmund? Das ist ein Geschenk auf dem Silbertablett. 2 Spielzeiten, in denen der glorreiche FC Bayern da nicht abliefert und du
also
musst,
nicht gewohnt abliefert, sagen wir
ja,
es mal so.
Ja, nicht gewohnt
ne?
abliefert, aber da musst du da sein, da musst du da sein und vor allem, wenn Dortmund jetzt die Spiele gegen Leipzig und München, also die 4 Spiele dann insgesamt, alle 4 5-0 verlieren würde, dann würde ich sagen, ja gut, dann ist halt im direkten Vergleich, ist Dortmund halt schlechter. Aber du kannst ja trotzdem Meister werden. Du musst halt dieses diese Spiele, Jahr, ja, wie jetzt in Bremen, die musst du halt gewinnen. Das sind die Schlüsselspiele. Und da haben wir es wieder. Das sind Mentalitätsspiele, wo du halt ja den Charakter zeigen musst und die Eier zeigen musst.
Bei Union Berlin. Ne?
Ja, solche ganz Spiele. Früh in der Saison. Ja. Auch ein Gegner, der vollkommen unterschätzt wurde.
Ja, genau. Und wie du schon sagtest, du hättest sogar alle vier Spiele gegen die deutlich verlieren
können. Verlieren, ist egal.
Erledigst du nur deine Pflichtaufgaben, wärst du trotzdem
jetzt schon... Das sind 12 Punkte, die einfach weg sind. Und es ist auch nicht so schlimm. Nee. Natürlich ist dann in der Woche, das war ja auch so, als Dortmund 4-0 in München verloren hat, natürlich schreibt dann die Bild-Zeitung, schreibt Dortmund in den Keller.
Ja, gut, das
aber da musst
ja
du doch drüber stehen. So, da musst du sagen, ja gut, dann kommt halt die nächste Aufgabe danach und die gewinnen wir dann. So, da musst du dann halt durch.
Glaubst du denn, dass die Paderborner nochmal so eine gute Leistung gegen die Bayern abliefern können wie im Hinspiel?
Im Hinspiel war es wirklich bemerkenswert. Ja, ne? Ja, das habe ich mir auch angeguckt und hatte ich auch gerade noch im Kopf. Ja, ich glaube, in München ist es natürlich automatisch schwieriger. Haben wir vor ein paar Folgen auch schon mal drüber gesprochen, dass einfach, wenn Bayern da ins Rollen kommt in der Allianz Arena, dann ist es ganz schwer. Ich glaube, dass Steffen Baumgart ein cleverer Typ ist. Ich glaube, der wird sich irgendwas Spezielles überlegen. Wobei,
ja, meinst du, er spielt da nicht so diesen Hurra-Fußball? Ich weiß es nicht.
Wobei, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Das hat zum Beispiel auch David Wagner gesagt im Interview vor dem Spiel von Schalke in München. Er hat gesagt, wir haben uns was so sinngemäß, wir haben uns was Spezielles überlegt. Mhm. Das ist schon mal Fehler 1. Den sollte man schon mal nicht machen. Als Trainer des Gegners vor dem Spiel in München sagen, wir haben uns was Spezielles überlegt. Nee. Kannst du direkt vergessen.
Besser, so. Ich glaube, du hältst einfach besser an deinem Spielstil da fest,
ja,
und versuchst,
ja,
da dein Bestes.
Ja, ja.
Und wenn du Glück hast, da haben die Bayern vielleicht nicht den besten Tag, dann kannst, ja, du vielleicht damit auch mal Erfolg haben. Aber wie du eben gesagt hast, ganz, ganz wichtig ist, du musst halt da auch mutig spielen.
Ja.
Na, du darfst da nicht schon wie, ja, das Kaninchen vor der Schlange sitzen, weil dann wird die Schlange mehrfach zubeißen.
Naja.
Und das haben die Bayern schon oft genug bewiesen, dass es dir nichts bringt, wenn du da ängstlich spielst.
Also ich bin mal gespannt. Ich gehe auch einfach mal total fest davon aus, dass Bayern da relativ souverän gewinnen wird. Vielleicht gibt es einen überraschend starken Auftritt von den Paderbornern, aber insgesamt wird es, glaube ich, schwierig. Wo wir gerade über den ersten FC Köln gesprochen haben, muss ich doch mal ganz schnell nachschauen. Ah ja, die spielen in Berlin, wo der erste, oh ja, FC Köln jetzt dran ist.
Wichtiges Spiel für beide.
Sehr wichtiges Spiel für beide. Und da fällt mir ein, dass ich gelesen habe, dass Alexander Nuri, der jetzt Trainer von Hertha BSC Berlin ist, weil der Jürgen ja gegangen ist, tatsächlich 21 Spiele Liga-wettbewerbsübergreifend, glaube ich auch, nicht gewonnen hat. Und dieses Spiel, was jetzt die Hertha dann aber auch mit Ach und Krach gegen den SC Paderborn gewonnen hat, war das erste Spiel für Alexander Nuri als Trainer nach 21 Spielen.
Ja, sei ihm gegönnt. Also das ist ja schon eine bittere, ganz, ganz bittere Serie, ne? Aber ja, bitte, was wolltest du
sagen? Nein, aber ich finde das verrückt, weil wenn ich ihn als Werder-Trainer in Erinnerung habe, habe ich eigentlich immer gedacht, das ist ein super Typ. So, ich habe ihn also vom Auftreten her, wie er über seine Mannschaft gesprochen hat, ich hatte auch das Gefühl, er erreicht die Mannschaft. Und ja, letztens hat das noch jemand gesagt. Hier der Lars, der zweite Chef in Anführungsstrichen von FUMS, hat letztens gesagt, es gäbe kaum jemanden, wo die Ergebnisse und die Art und Weise so weit auseinander sind wie bei Alexander Nuri. Total verrückt finde ich das irgendwie, dass er da so lange auf den Sieg war.
Na, dann wird es ja spannend zu sehen sein, wie er jetzt die Hertha in den Griff bekommt. Also der Sieg in Paderborn war sehr glücklich, du hast es gerade, ja, schon gesagt. Das hätte auch mindestens mal unentschieden ausgehen können. Also die Paderborner hätten da mehr verdient gehabt als diese bittere Niederlage. Ja, aber die Kölner, die jetzt da hinfahren nach Berlin, die Kölner halt mit dieser, ja, es sah ja erst nach einer Packung aus gegen die Bayern. Das ist ja dann im Endeffekt gar nicht geworden. Ne? Du kannst natürlich gegen die Bayern 4-1 verlieren. Ist ja kein Beinbruch. Die fahren jetzt dahin nach Berlin. Eine Mannschaft, die sich jetzt so gerade vielleicht so ein bisschen gefestigt hat durch diesen Sieg bei Paderborn. Und das ist halt für beide Mannschaften ein ganz, ganz wichtiges Spiel, glaube ich, im Hinblick auf die nächsten Wochen, weil die Berliner spielen danach in Düsseldorf.
Oh,
und
ja,
ich glaube danach sogar noch gegen Bremen. Also die haben alle alle die von unten, und die Kölner, die sind auch noch nicht safe durch, ne? Bei weitem nicht. Und
in der Euroleague sind sie übrigens auch noch nicht.
In der Euroleague sind sie auch noch nicht. Und das ist schon ein richtungsweisendes Spiel tatsächlich. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel laufen wird.
Ja, absolut. Also generell ist es natürlich auch kein Zufall, dass wir so schlecht tippen. Also wir tippen schon mal schlecht, aber es ist halt in dieser Saison einfach wirklich, wirklich schwer vorauszusagen, weil einfach die Liga in allen Bereichen, das muss ich sagen, habe ich auch wirklich selten erlebt. Sowohl unten als in der Mitte als auch oben ganz knapp beieinander ist. Wir sind jetzt an Spieltag...
Schwer zu tippen.
Ja, wir sind jetzt an Spieltag 23. Ich meine, so viele sind das jetzt auch nicht mehr, ne?
Ja.
Also, und man kann es wirklich nicht vorhersagen. Man kann nicht vorhersagen, wer Meister wird. Da würde ich jetzt auf Bayern tippen, weil ich glaube, die ziehen das durch. Man kann nicht vorhersagen, wer absteigt. Ist alles super, super
eng. Nee, noch nicht, finde ich auch.
Und um die Euroleague und Champions League Plätze, da wird auch noch so ein bisschen gerangelt. Also,
ja, ist doch mal schön.
Interessante mal, Saison, ja, auf jeden Fall.
Ist doch mal schön, dass wir das auch mal erleben. So viele werden wir davon nicht mehr erleben, denn das wird immer eindeutiger werden, dass Bayern München Meister wird, wenn jetzt tatsächlich ja, auch noch diese FIFA
die Club-WM.
Die Club-WM kommt mit diesen Summen, die da genannt werden, dass der Sieger 115 Millionen ja. bekommt in Dollar, soweit ich weiß, ja. Und als Antritt bekommst du aber auch schon 50 oder so. Ne?
Das ist doch absurd.
Also, Entschuldigung, oder? Also entschuldige mal bitte. Also da brauchen wir halt überhaupt nicht mehr darüber reden, dass es halt einfach immer einseitiger werden wird in dieser Liga. Also genießen wir die kommende Saison noch, weil so viele werden wir davon leider nicht haben.
Ich glaube, das wäre tatsächlich auch schon ab 2021. Also das ist relativ, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, ja,
das ist Tod für alle nationalen Ligen.
Oh wei.
Also für
dann
die Spannung
machen wir jetzt
in den
mal was
Ligen.
Ganz anderes, was ganz Interessantes und gucken mal in eine ganz andere Liga. Zwischendurch, wir reden gleich weiter über die Bundesliga, aber machen mal eine kleine Reise.
Wo wir gerade bei München sind.
Genau, wir gucken mal in die Regionalliga und da ist ein Verein, der heißt
Türkgücü München.
Türkgücü München. So, ich wollte das nicht falsch aussprechen, damit hier keine Missverständnisse entstehen.
Türkgücü München. Gar nicht so einfach.
Ja, ja, siehst München. Du. Danke, München. Dass du mir das abgenommen München. Hast. Es, an der Stelle mal, ist auch ganz angenehm, wenn man nicht hier der Pausenclowner,
ne? Furchtbar, ne? Wie hart der nervt sonst
der
immer.
Der hätte jetzt auch wieder so richtig, richtig politisch inkorrekt, hätte der da so richtig reingehäckelt, ne? Naja, der hat heute mal Sendepause, soll er sich mal holen und wieder gesund werden.
Genau.
Naja, auf jeden Fall Türkgücü München spielt in der Regionalliga und hat im Moment eine sehr, sehr gute Chance, in die dritte Liga aufzusteigen. So, würde man jetzt sagen, ja, ist so eine super Geschichte für die. Das ist aber nicht so eine super Geschichte, denn in der dritten Liga spielen 1860 München und die zweite Mannschaft von Bayern 2. Und aktuell, oder nicht aktuell, sondern dann wäre es eben so, dass alle drei in der dritten Liga spielen und ihre Heimspiele im Grünwalder Stadion, da hat übrigens meine Schwester mal in der Nähe gewohnt, schöne Grüße, austragen. Und ja, das geht natürlich nicht.
Nein,
terminlich,
das funktioniert nicht.
Organisatorisch mit dem Rasen, da gibt es 1000 Probleme. Deswegen haben also die Verantwortlichen von Türkgücü München einen sehr außergewöhnlichen Vorschlag gemacht und gesagt, ja gut, dann tragen wir unsere Heimspiele doch in NRW oder in Rheinland-Pfalz auf. Aus. Und da wir ein NRW-Podcast sind, sind wir da mal aufmerksam geworden und haben gesagt, hey Moment, wieso denn ein Münchner Verein seine Heimspiele in NRW? Aber die haben gesagt, ja, da gibt es viele Fans, da gibt es viele Derbys, da gibt es eine gute Stimmung. Da ist das mit den Stadien ein bisschen einfacher, weil nicht jedes Stadion ist auch drittligatauglich. Das ist auch wichtig, da zu wissen. Ja, und da hat der DFB gesagt, nein. Heute an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, hat sich der DFB dann dazu geäußert und hat gesagt, er wäre überrascht gewesen über diese Pläne und hat sie abgeschmettert.
Die Statuten der dritten Liga sehen allerdings vor, dass ein Umzug durchaus möglich ist. Das heißt nur so, die räumliche Nähe muss gegeben sein.
Genau.
Ja, das ist natürlich die große Frage, wie definierst du das denn, räumliche Nähe?
Ja, wenn wir zum Beispiel auf den KFC Uerdingen gucken, der trägt aktuell seine Heimspiele in Düsseldorf aus.
Das sind so circa 30 Kilometer. Aber ich meine, wo ziehst du denn da die Grenze? Ja. Also sagst du so, alles bis 40 Kilometer ist erlaubt? Also ich glaube nicht, dass es da eine Definition gibt. Also von daher weiß ich nicht, ob du das so einfach so abschmettern kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es da hart auf hart kommt, dass die Münchner da dann vielleicht auch gegen vorgehen werden und sagen, das ist so schwammig formuliert. Also ne, irgendwas müssen wir da tun. Oder noch interessanter ist, was passiert denn, wenn es wirklich dabei bleibt und sagt, nee, ihr dürft nicht woanders spielen? Aber sie kommen halt in die dritte Liga tatsächlich hoch.
Was machen
und
die denn?
Sie werden halt ja auch da spielen wollen. Also sie werden nicht wie ein anderer Verein, wo wir gleich drauf kommen, nämlich Rödinghausen, die gesagt haben, wir steigen vielleicht auf, wir wollen aber gar nicht in die dritte Liga. Die werden das wahrnehmen, weil das war schon immer das Ziel von denen, dass sie halt so hoch wie möglich halt kommen. Und dann muss ja irgendwie ein Stadion zur Verfügung gestellt werden. Also wenn es halt im Stadion von, also im Grünwalder nicht geht, weil 60 und die zweite von Bayern da spielen, wobei ja die Frage ist, haben die dann Vorrecht drauf?
Ja eben, nö. Wer hat denn da, wieso sollte irgendein Verein da ein Vorrecht
genau,
haben?
Genau, so, wird halt nicht der Fall sein. Also sprich, da muss halt eine Lösung dann her. Ne? Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob dann einer von denen in der Allianz Arena spielt. Also wenn dann die zweite von den Bayern. Und das ist ja deren Stadion mittlerweile.
Ja, aber da wird dann wahrscheinlich Uli Hoeneß sagen, nee. Wir wollen hier einen perfekten Rasen haben. Und wenn dann da zweimal in kurzer Zeit Heimspiele ausgetragen werden, regelmäßig, da wird er auch keinen Bock drauf haben. Jeder, der mal in der Allianz Arena war und den Rasen gesehen hat, der kannst du von essen.
Ja.
Also das ist wirklich...
Also, Hennes.
Tut es nicht, tut es bitte nicht. Aber nee, es ist nicht auf meine Verantwortung gewachsen. Aber nein, also da ist wirklich, da sitzt jeder Grashalm und das wäre dann natürlich anders.
Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie das ausgeht.
Und es ist auch, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, aber du willst jetzt natürlich das Beispiel Rödinghausen dann auch noch nennen. Vollkommen zu Recht, und ich nehme schon mal vorweg, was für absurde Kontraste das sind im Verhältnis zu dem, was wir gerade gesagt haben mit dem großen FC Bayern und den Plänen mit der Club-WM.
Ja, das stimmt wohl. Und die Rödinghausener, ich glaube, man sagt Rödinghausener.
Ja, ich glaube.
Die stehen in der Regionalliga West im Moment oben. Also nicht so deutlich wie Türkgücü München, aber schon eben auch mit der großen Chance aufzusteigen. Und die sagen halt, wir können uns das nicht erlauben, in die dritte Liga zu gehen. Denn es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das Stadion muss eine gewisse Größe haben. Im Umfeld muss alles Mögliche stimmen. Und die sagen, das haben wir nicht. Und uns jetzt nur dafür, das alles zu bauen, einfach nur in so einer Hauruck-Aktion, das ist gefährlich für uns als Verein. Das könnte dann gefährlich für uns werden. Und wir wollen lieber in Ruhe wachsen und dann schauen wir mal, was vielleicht passiert. Also sie hätten halt auch nicht gedacht, dass sie sind, glaube ich, innerhalb von 10 Jahren von der Kreisliga bis eben in die Regionalliga gekommen. Das war halt so gar nicht geplant unbedingt. Ne? So, und sind jetzt halt da und sagen auch, umziehen wollen wir auch nicht, denn wir fühlen uns hier verbunden mit Rödinghausen und wollen eben nicht 30 Kilometer weiter in irgendeinem anderen Stadion spielen. Aber das ist halt natürlich auch hart, dass eben, ich meine, ich kann natürlich die Denke vom DFB da auch verstehen, dass es da diese Voraussetzungen gibt, aber dass es eben auch für alle Vereine die gleiche Voraussetzung gibt, das ist schon hart, ne? Also so ein kleiner Verein, wie soll er das erfüllen können, wenn für die gleiche Voraussetzung gilt, sage ich jetzt mal, wie für den 1. FC Kaiserslautern.
Ja.
Ne? Das ist überhaupt nicht messbar, dieser Unterschied, der da ist. Und dass das alles so gleich geht, dass es da keine Ausnahmemöglichkeiten gibt, schwierig. Also schade finde ich das. Ich meine, ich kann den DFB auf einer Seite auch verstehen, die wollen natürlich, dass das professionell ist, dass da professionelle Strukturen in allen Vereinen sind und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es dann schade, wenn so ein Verein so gut arbeitet und mit seinen Mitteln dahin gekommen ist und dann nur deswegen nicht in die dritte Liga kommen kann, ist das sehr schade.
Und ich finde das faszinierend. Es gibt nämlich noch ein drittes Beispiel aus dem Amateurbereich. Der werden wir von FUMS, ich darf da leider noch nicht ins Detail gehen, aber wir sind da was am Planen dran, über einen kleinen, ausführlicheren Bericht uns demnächst länger damit beschäftigen. Es geht um den SV Strahlen. Mhm. Da ist es nämlich so, dass die einen Investor haben. Mhm. Und mit diesem Investor, ich glaube, die spielen aktuell Oberliga, wollen die unbedingt auch in Richtung Liga 3. Und die haben dann natürlich ganz andere Mittel und ganz andere Möglichkeiten.
Die werden aber auch erstmal dann so ein Stadion brauchen. Oder wollen die dann umziehen?
Ich kenne die genauen Details und Pläne nicht. Deswegen will ich hier nichts Falsches jetzt an der Stelle sagen. Wie gesagt, wir werden da demnächst uns ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Aber ich finde es halt trotzdem insgesamt faszinierend, wie auch auf der Amateurebene diese Gegensätze eben aufeinanderprallen.
Ja, das stimmt.
Ist irre. Ja. Dann schauen wir wieder zurück nach oben in die Belle Etage des Fußballs, in die Fußball-Bundesliga.
Wir haben ein schönes Derby gesehen.
Und haben ein schönes Derby gesehen in Düsseldorf.
Genau, die Fortuna gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Spiel in der ersten Hälfte, finde ich, komplett ausgeglichen. Vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für die Fortuna, die es aber versäumt hat, mal wieder die Tore zu schießen. Und dann muss man mal sagen, in der Halbzeitpause hat Marco Rose, der Gladbacher Trainer, überragend umgestellt. Hat halt gesehen, wo liegen meine Probleme, wo liegen die Stärken von der Fortuna und hat das umgestellt. Und in der zweiten Hälfte hatte die Fortuna, und das muss man auch so klar sagen, keine Chance mehr. Ja. Da hat Gladbach das Spiel hochverdient gewonnen. Am Ende 4-1, das war vielleicht ein Türchen zu hoch.
Ja.
Aber dass sie das Spiel gewonnen haben, ging absolut in Ordnung. Und das, finde ich, ist, da sieht man, dass diese Gladbacher Truppe, / der Trainer, dass dieses ganze Konstrukt ziemlich gereift ist und dass die wirklich weiter sind, als sie es letztes Jahr waren. Und ich habe lange gedacht, boah, die brechen vielleicht noch ein. Die brechen vielleicht noch weg wieder und so. Aber nach dem Spiel jetzt, wo ich die so gesehen habe, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das wirklich passieren wird. In Leipzig auch schon so ein ganz, ganz reifer Auftritt, wo sie nur deswegen
super
nicht...
Super unglücklich, ja.
Ja, was heißt unglücklich? Sie haben nur deswegen nicht gewonnen, weil es diese gelb-rote Karte, diese, naja, muss
ja,
man schon sagen,
ja
äußerst
ne? also,
diskutable gelb-rote ja. Karte für Alassane Player gegeben hat. So, also auch da schon so extrem gut aufgetreten, so extrem gut eingestellt auch auf den Gegner. Und wenn das so weitergeht, dann muss man sich als Gladbacher-Fan aber keine Sorgen drum machen, dass die Mannschaft nächstes Jahr international spielt.
Und sie haben ein Spiel weniger als Borussia Dortmund und sie haben noch dieses Derby gegen den ersten FC Köln, das natürlich kein normales Spiel ist.
Klar.
Für die Gladbacher, da werden die auch alles abbrennen, es wird super schwer für den FC. Also das ist schon wirklich eine interessante Konstellation, das war übrigens einer der wenigen Tipps, wo ich mal richtig lag.
Ich ja, das stimmt.
Es hat mich eigentlich geärgert, weil ich die Fortuna ja gerne mit 3 Punkten gesehen hätte. Aber ja, es ist dann eben anders gekommen. Ich war hab ja auch für FUMS die Stadionumfrage gemacht, was ich total bemerkenswert fand. Am Ende haben fast alle Fortunen, die ich gefragt habe, gesagt, nach dieser Leistung der Fortuna sind sie trotzdem absolut optimistisch, dass die Fortuna nicht absteigt. Viele haben gesagt, sie können sich vorstellen, dass die Fortuna auf dem Relegationsplatz landet, weil der Abstand da zu Mainz ist, glaube ich, drüber.
5 Punkte sind es jetzt, ja.
Ja, das ist natürlich schon fies. Ne? Die musst du dann erstmal, also das wird dann so 11, 12 Spieltage vor Schluss, ist das schon Brett.
Die ja,
musst
keine
du erst
Frage.
Mal, die musst du erstmal wegbeißen. Du musst auf jeden Fall, als Fortuna Düsseldorf musst du dann auf jeden Fall das direkte Duell gegen Mainz gewinnen, sonst kannst du komplett knicken. Tja, und ich fand das aber krass, weil die Fortuna-Fans sehen schon, dass der Fußball unter Uwe Rösler ein anderer ist. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht, dass so in Richtung unter Funkel war alles schlecht oder so, bei weitem nicht. Aber es ist eine Veränderung zu sehen im Spiel und
aber
das
eben
macht
auch,
Hoffnung.
Aber eben auch geschuldet, dass eben Kevin Stöger wieder da ist,
ja,
dass Valon Berisha auf dem Feld sind. Ja, beides Spieler, die Friedhelm Funkel nicht zur Verfügung hatte. Aber ich weiß, warum die Leute das halt denken oder ich glaube es eben aufgrund dieser ersten Hälfte, ne? Weil du hast da sehr, sehr mutig gespielt. Du hast die Gladbacher früh unter Druck gesetzt, hast ein sehr, sehr hohes Pressing gespielt. Und das ist halt etwas, sag ich mal, was wir in Düsseldorf seit 4, 5 Jahren in der Form halt nicht gesehen haben, wirklich, ne? So. Und ich bin mal gespannt, die spielen ja jetzt in Freiburg, die Fortuna. Klar, die Freiburger sind Tabellensiebter. Wenn du das nur allein von dieser Konstellation siehst, bist du auch da erstmal klarer Außenseiter. Die Freiburger machen auf mich allerdings im Moment nicht ganz so einen starken Eindruck, wie sie es über weite Phasen der Hinrunde gemacht haben. Und wenn die Fortuna es schafft, auch dort so mutig aufzutreten und eben auch wirklich, du musst ja daran glauben, das lebt ja davon, dass wenn du so früh attackierst, dann muss das die ganze Mannschaft machen.
Ja.
Weil wenn das nicht passiert, dann läufst du halt ganz, ganz schnell in ganz, ganz gefährliche Konter, ne, weil dann natürlich Lücken entstehen. Also es muss ja als komplettes Gefüge passieren. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es schaffen, das da auch umzusetzen. Entschuldigung, ob das da auch umzusetzen, weil dann kannst du auch in Freiburg was holen. Die Fortuna muss auch mal langsam, ne? Also die hat jetzt die Spiele.
Nicht mehr so viele Spiele.
Die spielen jetzt in Freiburg, danach zu Hause gegen die Hertha. Dann spielen sie in Mainz, wie du schon gerade angesprochen hast, dann zu Hause gegen Paderborn, dann in Köln. Das sind die nächsten 5 Spiele. Aus diesen 5 Spielen eigentlich, also ein Muss ist es fast, dass du 3 davon gewinnst, wenn du nochmal ernsthaft, und zwar ganz sicher auch das in Mainz, wenn du nochmal vielleicht auf diesen Nicht-Abstiegsplatz schielen willst. So, also das werden jetzt ganz, ganz entscheidende
Wochen. Weil danach kommen halt diese Hammerspiele, ne? Dortmund, Leipzig, Hoffenheim, Bayern, unter anderem
und Schalke. Genau.
Alles am Start. Also da wird die Fortuna dann wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen. Und hinten raus sind dann auch nicht mehr viele Spiele mit Augsburg und Union.
Jetzt,
bleibt dann
das
dann
sind
noch
jetzt
übrig,
die entscheidenden Wochen
also,
für die Fortuna.
Echt, ja.
Jetzt die nächsten 5 Wochen sind die entscheidenden Wochen, ob du in der Liga bleiben kannst oder nicht. Also da lege ich mich fest.
Ich habe mal eine Frage an dich. Ich war im Stadion und Kasim Adams hat, sagen wir mal so, nicht den allerbesten Tag erwischt. Ja, der hat einfach einen durchweg unsicheren und unglücklichen Auftritt hingelegt. Wie findest du, soll man damit umgehen, sowohl als Fan als auch als Trainer? Hättest du ihn, also erstmal fangen wir mal an, als Trainer hättest du ihn früher rausgenommen?
Ja, definitiv.
Schon, oder?
Ja, definitiv. Nach 45 Minuten spätestens. Ich kann es verstehen, dass man es nicht vorher macht, weil man ihn dann natürlich komplett, soll man sagen, demotiviert. Das sollte man beim Profi vielleicht nicht sagen, aber du setzt ihm natürlich dann ganz anderer Berichterstattung aus, ganz anderen Druck von den Fans. Also das kann ich ja schon verstehen, dass du das vielleicht nicht machst, obwohl es absolut gerechtfertigt gewesen wäre, ihn vielleicht schon nach 25 Minuten rauszunehmen, weil das war eine katastrophale Leistung von ihm. Aber spätestens nach 45 Minuten, und das habe ich auch nicht verstanden, warum er der Uwe Rösler es nicht getan hat, warum er ihn nicht hat rausgenommen. Er hat hinterher auch dafür die Verantwortung übernommen. Er hat gesagt, das war meine Entscheidung, ich habe mich dazu entschieden, ihn aufzustellen, also trage ich dafür auch die Verantwortung. Das finde ich gut, Das finde ich mutig. Das kannst du natürlich jetzt auch noch machen, weil du noch nicht so unter Druck stehst. Ne? Aber trotzdem ist das der richtige Weg. Er hat gesagt, ich habe vorher gesagt, ich will alle Spieler, allen Spielern die Chance geben, alle Spieler mal sehen. Und zwar auch unter Wettkampfbedingungen mal sehen. Und wenn man das sagt, dann muss man es auch machen.
Ja.
So. Deswegen hat er sich halt, nicht nur deswegen, aber eben auch deswegen, hat er jetzt mal gespielt. Aber es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn Kasim Adams in den nächsten Spielen Einsatzminuten bekommt, weil das war eine so gruselige Leistung von ihm, dass, also da führt eigentlich kein Weg daran vorbei, den jetzt erstmal nicht spielen zu lassen.
Und eine letzte Frage dazu, bevor wir noch über die anderen NRW-Vereine kurz sprechen. Es gab jetzt keine Pfiffe gegen ihn, was ich total bemerkenswert fand. Mhm. Jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen,
ich
was
auch
total
nicht, nee.
Gut fand. Wenn man aber auf Schalke oder in Dortmund mal in solchen Spielen ist, also gerade auf Schalke, sorry liebe Schalke, aber da kann man sich verlassen darauf, dass dann gepfiffen wird. Da ist das ganz extrem, dieses Phänomen. Wie findest du das? Also natürlich ist das in erster Linie ja blöd, so den eigenen Spieler auszupfeifen. Das sollte man nicht machen. Aber ist das nach... Vielleicht nicht nach einem Auftritt so dieser Art nachvollziehbar, aber irgendwann kommt dann da der Punkt, wo du das nachvollziehen kannst?
Ja, wenn natürlich so ein Spiel dann immer wieder aufgestellt werden würde, klar kann man so eine Reaktion dann der Fans auch irgendwie verstehen, weil das machen die ja nicht aus Böswilligkeit, sondern, sondern einfach, weil sie ihren Verein, ihre Mannschaft siegen sehen wollen und dann halt glauben, das liegt halt an dem, dass jetzt der Verein das halt nicht gewinnt und dann projiziert sich das halt da drauf. Ne? Das hat ja nichts mit einer Böswilligkeit zu tun. Mhm. So. Also von daher, klar, natürlich ist es immer gut, wenn du den Spieler eben nicht auspfeifst und dann darauf vertraust, dass der Trainer das schon auch gesehen hat, was da passiert ist.
Okay, dann schauen wir mal auf den Gegner, den Fortuna Düsseldorf hatte, nochmal ganz kurz Borussia Mönchengladbach. Wir haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Die spielen jetzt aber zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Ich würde sagen, in der aktuellen Form gewinnt Gladbach das.
Würde ich auch sagen, aber Hoffenheim ist ähnlich wie Bremen für Dortmund ein bisschen Angstgegner von den Gladbachern. Also von daher, ja, eigentlich schon, aber eigentlich ist im Sport immer gefährlich. Also wenn Marco Rose so weiterarbeitet und die Mannschaft so gut einstellt, dann sollte es mit einem Sieg klappen gegen die Hoffenheimer.
Okay, zwei NRW-Teams haben wir noch am Start und zwar einmal Bayer Leverkusen und da habe ich an diesem Tag, an dem wir heute aufzeichnen, mir heute Morgen erstmal ein paar Aussagen durchgelesen von Rudi Völler. Schade jetzt an der Stelle, dass der Schiffi nicht da ist, aber das macht er dann das nächste Mal, keinen ausgezeichneten Rudi Völler. Und Rudi Völler war zu Gast bei 100% Bundesliga bei den Kollegen von RTL Nitro und hat sich dort relativ ausführlich über Kai Havertz geäußert. Und da war ich überrascht. Man hat nicht nur zwischen den Zeilen durchgelesen, sondern er hat es schon fast wortwörtlich so gesagt, dass er davon ausgeht, dass Kai Havertz, also erstmal ist er froh, dass Kai Havertz wieder in einer guten Form ist. Das macht die Leverkusener natürlich deutlich stärker. War ja in der Hinrunde nicht immer der Fall. Und dann geht er davon aus, dass im Sommer der Kai Havertz weg ist.
Ja, dafür musst du aber auch, glaube ich, kein zu großer Prophet sein.
Das stimmt, aber dass man das so liest in der laufenden Saison vom ehemaligen Sportdirektor,
naja, vielleicht,
hat mich schon überrascht.
Ja, vielleicht will er auch die Fans schon mal darauf vorbereiten. Ich meine, der wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als wir. Darauf vorbereiten, dass das eben so kommen wird. Da kann man sich da schon mal so ein bisschen mit anfreunden als Fan. Ja, wundern wird es ja, glaube ich, keinen, wenn Kai Havertz da weggeht, weil ich sag mal, der Junge hat so viele Anlagen, dass er auch diesen nächsten Schritt, wie man es immer so schön sagt, auch machen muss. Ich hoffe, er tut es nicht bei den Bayern, sondern ich hoffe fast für ihn, dass und auch für uns, dass er es irgendwo im Ausland tun wird. Ja. Klar ist das natürlich auch dann ein Schritt, der mit sehr viel Armut und auch Risiko verbunden ist, weil natürlich im Ausland du dann erstmal nicht so dieses Standing hast wahrscheinlich, ne? Weil ich sag jetzt mal...
Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe kurz verstanden, der mit sehr viel Armut verbunden.
Nee, mit sehr viel Mut. Nee, Armut, glaube ich, wird bei Kai Havertz keine Rolle mitspielen. Also sagen wir mal, greifen wir mal ins ganz oberste Regal, Barcelona oder Real Madrid oder sowas will den haben. Ich glaube, ein Fan von Real Madrid... Also der größte Teil der Fans kennt Kai Havertz noch nicht.
Ja.
So, und dann kommt er dahin.
Ja.
Und dann hat er kein Standing da, natürlich.
Ja.
Während ein Fan von Bayern München natürlich weiß, wer Kai Havertz ist. Ja. So, und das meine ich damit, also wenn du da schon so einen Schritt machen willst, der wäre auch zu früh. Also ich glaube, so ein Team, ja, vielleicht so aus der Premier League à la Tottenham oder sowas. Weißt du, sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, Tottenham würde gut passen.
Ne? Was gut
oder Atletico könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, wobei die vom Spielstil weiß ich nicht, ob das passt. Aber
ja, okay.
Aber wir wissen, was wir meinen. So, diese Größenordnung. Ne? Das wäre, glaube ich, jetzt erstmal das Richtige für ihn, weil so generell den Schritt ins Ausland zu machen, glaube ich schon, dass er das kann und dass er sich auch durchsetzen kann da. Aber er sollte eben nicht direkt ins oberste Regal greifen.
Und zum BVB?
Ja, würde er passen, aber ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht, ob der Schritt nicht zu klein ist.
Ja, und ich weiß nicht, ob der BVB sich das leisten kann.
Ja, das kommt noch dazu.
Aber wenn Jadon Sancho geht,
das Geld wäre da, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Havertz also nochmal so einen kleinen Schritt nur macht, dass er halt von Leverkusen nur in Anführungsstrichen nach Dortmund geht, sondern ich glaube, der hat größere Pläne.
Da freuen sich alle BVB-Fans
ja, das
über
ist
diese
ja nicht,
warmen Worte.
Da, ja, nein, das ist ja nicht ist böse
so.
Gemeint.
Ist
ne?
ja so. So. Ja, ich weiß, ich gebe dir recht. Also Leverkusen, das müssen wir natürlich noch sagen, spielt jetzt zu Hause gegen den FC Augsburg, wo du vorhin, das sehe ich auch ähnlich, schon gesagt hast, die sind auch noch nicht ganz sicher durch. Das hast du übrigens vor der Folge gesagt, fällt mir gerade auf. Aber wir haben heute schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht.
Macht ja nichts, also da stehe ich auch zu. Die Augsburger wirken auf mich im Moment nicht ganz so gut drauf. Und wenn Leverkusen das abruft, was sie drauf haben, dann wird das eine deutliche Geschichte für Leverkusen werden. Ich war überrascht, dass Leverkusen in Berlin bei Union gewonnen hat. Vor allen Dingen bei diesem Spielverlauf. So schnell 1-0 hinten. Dann drehst du das Spiel.
Ja.
Auch sehr unverdient, weil Union war eigentlich am Drücker. Dann macht Union noch wieder den Ausgleich und dann passiert etwas ganz Untypisches für Bayer Leverkusen. Sie kommen nochmal wieder zurück und gewinnen das Spiel noch. Das hat mich sehr überrascht und bin mal gespannt, ob sie diesen Push aus dem Spiel mitnehmen können.
Ja, man hat das Gefühl, Leverkusen rafft jetzt gerade so ein bisschen. Ah, Moment mal, da geht doch was.
Da könnte was gehen.
Bayern ist anfälliger als gedacht. Dortmund, ja, die haben halt geschlagen, die sind sowieso unberechenbar. Und Leipzig ist vielleicht in der ersten Julian Nagelsmann-Saison noch nicht ganz so weit. Noch nicht so weit für den Titel, hat man auch im Pokal gesehen. Ja, vielleicht mischt Leverkusen da noch mit. Ich persönlich glaube aber nicht dran.
Nein, glaube ich auch nicht. Einer fehlt noch. Die Schalker.
Einer fehlt noch. Oh ja, und die haben einen richtigen Kracher. Die spielen gegen Leipzig zu Hause.
Oh ja.
Boah, schwer. Aber das Hinspiel lief gut für die Schalker.
Ja, da haben sie sehr gut gespielt. Im Moment sind die aber auch nicht so gut drauf. Jetzt in Mainz 0-0 der eher hässlichen Sorte gespielt, gehabt. Und davor zu Hause gegen Paderborn auch nur unentschieden. Also die Schalker nehmen sich mal wieder in der Saison ihre kleine Krise. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie eben mit dieser Krise umgegangen wird. Weil das hatten wir ja schon mal gesagt. Das wird spannend zu sehen sein, wie dann eben diese Krise gemeistert wird und wie David Wagner durch diese Phase dann durchkommt. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, David Wagner ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben Post bekommen. Da zu diesem Thema gehen wir jetzt sowieso mal über. Und zwar hat der David uns geschrieben. Erstmal hat
aber
er
nicht
uns
der David Wagner.
Nein. Und zwar der David Wagner hat uns geschrieben. Pass mal auf.
So weit
pass
sind
auf.
Wir noch nicht.
Na, pass auf.
So weit sind wir
ich
noch
erzähl
nicht.
Jetzt, ich wollte es. Ach Gott, nee, es ist so unangenehm. Ich erzähle jetzt richtig zum Schluss eine richtig. Nee, ich erzähle die ganz zum Schluss okay. der Folge. Es gibt ja keinen Streich.
Dann machen wir erstmal Zuschauer.
Erzähl ich so eine unangenehme Geschichte. Könnt ihr euch schon mal richtig drauf machen? Es ist richtig unangenehm. So, und zwar hat der David uns geschrieben, hat uns einen Screenshot vom Wikipedia-Eintrag von David Wagner geschickt und da steht drin, David Wagner, geboren am 19. Oktober 1971 in Frankfurt am Main, ist ein deutsch-US-amerikanischer Fußballtrainer.
Also es ist David und nicht
also
David
hat er
und nicht
auch
Davide.
Ja.
Aber seine Halbbrüder sind ja trotzdem David und Davide, das haben wir ja hier gelernt.
Und arbeiten überall und sind in unserer Stammkneipe. So, dann möchten wir sowieso mal mit dem Thema Zuschauerpost weitermachen, ja. Weil uns freut das sehr, dass ihr uns so regelmäßig und so viel schreibt. Ich kann jetzt hier tatsächlich nie alles vorlesen, aber nehmen wir hier nochmal eine Nachricht von Christian. Der hat sich nochmal bezogen auf den Gefühlsausbruch von Marco Rose, als er da so aus dem Bus steigt und der Schiffi das so schön nachgemacht hat. Er hat geschrieben, und da hat er absolut recht, geiler als Roses Gefühlsausbruch in der von euch angesprochenen SWR-Doku, ist fast noch wie Michael Turk kurz vorher überhaupt nicht mehr klarkommt und sich eigentlich komplett auf einen anderen Planeten geschossen hat. Tatsächlich ist es so in der Doku, dass Michael Turk dieses Aufstiegsspiel war wohl sein letztes für Mainz 05 und dann gibt es tatsächlich die Situation, dass er zu Christian Heidel hingeht, Heidel erzählt es auch noch in der Doku und an dem Tag, wo sie aufgestiegen sind, zu ihm hingegangen ist und hat gesagt, kannst du bitte den Transfer rückgängig machen? Kein Scheiß! Und Christian Heidel hat gesagt, wie stellst du dir das denn vor?
Super Geschichte.
Was soll ich denn machen? Ja, also Michael Turk, der wirklich vom anderen Stern. So, dann hat der Joko uns geschrieben. Er hat geschrieben, die Leverkusen-Doku war der absolute Hammer. Ich habe selten so gelacht. Er hat noch seine Regel, da haben wir etwas ausführlicher darüber gesprochen, ist aber immer noch aktuell, zur neuen Gelbregel noch geschrieben. Er hat geschrieben, ich finde diese Regel gut, um den Respekt vor den Schiris endlich mal herzustellen. Und ich finde es genau richtig, dass es bei so Situationen wie bei Player umgesetzt wird, da genau solche Gesten bei belanglosen Fouls im Mittelfeld unnötig sind.
Ja gut, kann man so sehen. Absolut nachvollziehbar.
Eine nehme ich noch. Ich blätter hier so ein bisschen durch.
Die Dokus kommen sowieso sehr gut an. Also auch in meinem Freundeskreis hieß es, die Doku über Lucien Favre wäre mit das Lustigste gewesen, was er jemals gehört hätte, hat mir einer geschrieben. Oder auch die Haaland-Doku, habe ich tatsächlich sogar von einem Mädel hat geschrieben. Sie hat mit Fußball nicht viel am Hut, aber hört sich das trotzdem immer wieder gerne an. Und diese Haaland-Doku hätte sie unfassbar lustig gefunden. Also von daher, die Dokus kommen gut an. Da wird es wohl bald wieder eine geben.
Ja, und ich sehe hier noch einige Nachrichten wirklich zum Thema Marco Rose. Da müssen wir in den nächsten Folgen, müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht, Wahnsinn, wenn der Schiffer nicht da ist. Ne? Ja. Das ist so gemein, ne?
Da können wir endlich mal über Fußball reden. Ja.
So, pass auf.
Jetzt kommt aber endlich deine unangenehme Geschichte.
Zum Abschluss. So,
ich schweige, ich verabschiede mich schon mal. Ja. Und jetzt überlasse ich die Bühne Matthias Esch und seine peinliche Geschichte.
Ja. Also es ist so, ich bin ja ganz gerne mal auf Instagram unterwegs, ja, und eine Zeit lang, ich kann ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig sagen, warum ich das gemacht habe, das ist schon so ein bisschen her, war ich so neu in diesem ganzen Geschäft und hab gedacht, ja, man kann ja mal bei Leuten irgendwie auf Gefällt mir klicken oder denen folgen oder so, auch wenn man die nicht kennt. Ich mache es seit dieser Geschichte nicht mehr. Es war nämlich so, dass ich ein Foto gesehen habe von Lea Wagner. So, ich kannte Lea Wagner nicht. Ich bin ihr mal begegnet, das weiß ich, weil sie auch, sie arbeitet für den SWR, meine ich, ja. Und genau, für den SWR und die ARD und ist, wie sie selber schreibt, TV-Moderatorin und Reporterin. Und ich habe sie mal auf einer Pressetribüne getroffen, habe mir nur so kurz Hallo gesagt, aber gar nicht so richtig, nur so gefunken, so. Und dann hat sie ein Foto hochgeladen, auf dem David Wagner zu sehen war. Und ich habe nicht auf den gemeinsamen Nachnamen geachtet. Und hat mir dann geschrieben, also die beiden waren irgendwie in London oder so in der U-Bahn zusammen. Und dann, das ist so unangenehm alles. Und hab mir dann, vielleicht habe ich habe gerade mein Handy in der Hand. Ich überlege gerade, ob ich hier auch noch den, wenn ich mal wechsle, habe ich vielleicht auch noch den Nachrichtenverlauf. Das ist ja noch besser. Dann kann ich euch das einfach, ja, oh Gott. Oh,
du hast es noch,
Gott, ich hab es noch, es ist na, so also unangenehm.
Dann, auf geht's.
Da war dieses Foto und dann habe ich ihr geschrieben, sitzt da David Wagner? Hat sie geschrieben, ja, Fragezeichen, dann hat einen lachenden Smiley gemacht. Und dann habe ich schon gedacht, das ist irgendwie komisch. Bin auf ihr Profil gegangen und dann habe ich gedacht, ach, sie heißt ja auch Wagner mit Nachnamen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der David Wagner, der hat aber eine junge Frau. Und wollte dann was dazu schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, Gott sei Dank, im allerletzten Moment, dass es seine Tochter ist. Also, dass Lea Wagner die Tochter von David Wagner ist. Und hab das dann so ganz schlecht versucht, irgendwie zu retten. Hab dann geschrieben, okay, Ironie funktioniert im Internet wohl nicht. Sie hat sich, glaube ich, auch gedacht, was ist los mit diesem Affen? Und hat dann geschrieben, Hauptsache im Podcast funktioniert. Sie scheint also unseren Podcast zu hören. Schöne Grüße an dieser Stelle, liebe Lea. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Und
bist du denn jetzt sicher, dass es die Tochter ist?
Ja, ja. Ach, mir wird ganz warm, wenn ich das erzähle. Vielleicht habe ich es auch nicht ideal erzählt. Es war alles in dem Moment nochmal 17 Mal unangenehmer.
Schön.
Ja, es verging viel Zeit.
Lea Wagner, wenn du vorbeikommen willst, du bist herzlich eingeladen.
Ja, wir haben sowieso eine kleine Gästeliste schon erstellt, die wir jetzt nach und nach demnächst mal so ganz allmählich abarbeiten werden, wenn für den Fall, dass der Schiffer wieder krank ist oder auch sonst wie. Und Lea Wagner ist herzlich willkommen. Ich würde sagen, das war's. Wir wünschen euch einen schönen 23. Spieltag. Falls ihr die Folge hört, wenn er schon vorbei ist, hoffe ich, ihr hattet einen schönen 23. Spieltag und alles Liebe.
Ciao, ciao.
Bis bald.